Sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Podcast 100 fürs Baselbiet. Mein Name ist Beat Reutisberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied bei der BLKB und verantworte den Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung und freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind und unsere Gäste. Mein heutiger Gast im Studio bei uns ist Frau Dr. Stefanie Flückiger. Sie ist CEO und Mitgründerin vom Biotech-Startup Tolremo. Wir reden heute zusammen über Erfolgsfaktoren von Unternehmerinnen. Ganz herzlich willkommen, Stefanie.
Danke, dass ich da sein
darf. Ich starte gerade mit der ersten Frage, wenn das für dich so okay ist. Du hast eine wissenschaftliche Karriere in der Biochemie, Biomedizin eingeschlagen und mit Bestnoten abgeschlossen, also wirklich sehr erfolgreich. Und bis zum PhD, zum Doktor an der ETH. Was hat dich angetrieben?
Ich glaube, angetrieben hat mich anfänglich wirklich die Freude an der Forschung, das Interesse. Es war nicht einmal gross ausgerichtet auf eine Forschung, einfach wirklich die Freude an Neuem.
Also bist du allgemein als Person so, du hast immer Freude an Neuem und die Forschung betrifft ja immer viel Neues, oder?
Ganz genau, ja.
Ja, okay, super. Jetzt bist du in einem Spezialgebiet innen in der Forschung, in der Krebsforschung. Wie bist du diesen Weg eingeschlagen?
Eigentlich durch Zufall. Ich habe früher eigentlich, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich nie in die Forschung wollen. Da kann ich mir sagen, das ist langweilig, da hat man ja nichts mit Leuten zu tun. Und ich bin dann eigentlich eher per Zufall in die Forschung gekommen. Ich habe einen Professor, hat mich zu sich ins Labor eigentlich rekrutiert, um aushelfen. Und dann habe ich gesagt, gut, vielleicht mache ich halt gleich ein bisschen Forschung. Aber was ich sicher nicht will, mache, ist Krebsforschung. Das ist mega langweilig, das machen alle. Und dann bin ich halt dann gleich in die Krebsforschung hineingekommen. Und dann habe ich mich eigentlich dort verliebt in das Gebiet halt.
Mhm. Bist du ja beeinflusst von den Leuten? Also du hast den Professor erwähnt. Also bist du beeinflusst von Leuten und ich sage jetzt die Leidenschaft, mit der sie der Forschung nachgehen oder mehr auf dem Thema fokussiert?
Nein, es ist sicher immer durch den Zufall getrieben, aber sicher immer durch Leute getrieben. Von mir daheim, ich komme nicht aus einem akademischen Haushalt und habe das eigentlich gar nicht so gekannt. Und dann sind es immer gewisse Schlüsselpersonen, glaube ich, die so die nächsten Weichen eigentlich gestellt haben. Mhm. Sowohl, wenn ich in die Forschung gekommen bin, als dann auch später, wo wir das Unternehmen dann gegründet haben.
Ja, es gibt gerade die perfekte Brücke für die nächste Frage. Also du hast 2017 hast du das Startup Tolremo mitgegründet. Wie ist es dort dazu gekommen? Das ist ein ETH-Spin-off, also etwas, was aus deinem Umfeld heraus entstanden ist. Und wie bist du da reingekommen oder reingeschupft worden, wenn ich so davon?
Das war auch wieder durch einen Prof gewesen. Das war mein Doktorvater, der Professor Willi Kreck.
Ja.
Ich habe bei ihm im Labor den Doktor gemacht und später auch den Postdoc. Und wir haben uns mit neuen Mechanismen beschäftigt, wie Krebszellen resistent werden können gegen Therapien. Und die Forschung war extrem spannend. Was wir herausgefunden haben, war extrem spannend. Aber wir haben das wirklich gemacht, getrieben durch Neugier eigentlich.
Mhm.
Und dann gegen das Ende von meinem Doktorat sind wir dann auch gesessen miteinander und haben gesagt, Stefanie, was willst du denn machen mal mit dir, mit deinem Leben? Ich habe gesagt, oh, ich weiss das auch nicht so genau. Und dann hat er gesagt, ja, hast du dir nie überlegt, um unsere Forschung zu brauchen, um effektiv ein Medikament zu entwickeln, um Leuten zu helfen? Und zuerst habe ich gesagt, ja, aber ich weiss ja gar nicht, wie das geht. Und dann hat er gesagt, ja, dann versuchst du es halt einfach, findest du es raus. Und das hat dann in mir wie so ein bisschen, ich weiss nicht, 20er runtergeht. Und ich habe angefangen, überlegen, wie man das machen kann. Ich habe angefangen zu googlen, how to write a business plan. Und so ist das eigentlich angestoßen worden.
Okay, super. Also, du bist dann eigentlich aus der Forschung übergegangen eigentlich in ein privatwirtschaftliches Umfeld, also zum Unternehmerin werden in dem Sinn. Du hast jetzt den Anfang von dem beschrieben, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr Insights geben dort. Also, was geht mit einem ab, wenn man aus einer universitären Forschung heraus plötzlich damit konfrontiert ist, Unternehmerin zu sein oder zu werden?
Also zuerst gibt es natürlich sehr viele Fragezeichen, vor allem, weil du weißt halt, es ist so eine andere Welt und du weißt gar nicht, was du nicht weißt. Und darum kannst du auch nicht googlen, was du jetzt nicht weißt. Und darum war für mich am Anfang sehr wichtig, mich halt mit Leuten auszutauschen, die das schon mal gemacht haben, wo wir auch wieder mich ein bisschen lenken können, damit ich wenigstens weiss, wo meine Lücken sind und wenn ich das versuchen kann, abzudecken.
Ist das wichtig, dass du im Rahmen jetzt von der ETH natürlich auch ein Netzwerk hast von Forschern und Professoren, wo du hast können darauf zugreifen. Also vielleicht kannst du uns dort ein bisschen sagen, wie funktioniert das, also wie offen sind die Leute dort zum Tipps auch geben?
Also bei uns hat es eigentlich angefangen Mein Doktorvater hat schon mal eine Firma gegründet. Und durch das haben wir von seinem Netzwerk schon gewisse Kontakte gehabt. Und dann aber auch an der ETH gibt es eine ganz lässige Community eigentlich von Jungunternehmern. Wir haben am Anfang alle die gleichen Fragen, wir haben alle die gleichen Problemstellungen. Und dann hat sich so eine Bierrunde halt gebildet und dann tauscht man sich aus und hilft sich so gegenseitig.
Super, okay. Also eben, wir reden oftmals eben auch von dieser Clusterwirkung oder? Und ich glaube, umso wichtiger ist, dass es viele auch junge Leute haben, die mit Mentoren oder erfahrenen Leuten können zusammenkommen in einer unkomplizierten Form und sich dort auch können austauschen oder? Mhm. Und halt eben auch keine Angst hat, wenn man mal etwas fragen, wo man der Meinung ist, es betrifft nur mich, aber plötzlich merkt man, dass es ganz viele andere betrifft. Oder?
Ganz genau, ja. Ganz genau.
Super. Jetzt, Toleremo hat sich zum Ziel gesetzt, Resistenzentwicklung in der Krebsbehandlung zu bekämpfen. Was ist dort die Ausgangslage und das Problem? Vielleicht kannst du uns das als Laie, oder zumindest mir als Laie, ein bisschen näher bringen.
Das ist lustig, wenn ich den Leuten sage, was wir machen, dann ist oft, schauen sie so ein bisschen konsterniert an und sagen, ja, aber Resistenzen im Krebs, gibt es das überhaupt? Braucht es das überhaupt? Aber es ist effektiv so, dass in der Krebstherapie ist oftmals nicht das Problem, dass wir nicht genug Krebsmedikamente haben. Wir haben heutzutage relativ viele verschiedene Krebstherapien. Das Problem, das wir in der Klinik haben, ist, dass die oftmals einfach nicht lang genug wirken. Mhm. Also die haben dann vielleicht ein Jahr, ist es möglich, um einen Tumor so in Schach zu halten. Aber oftmals kommen die dann halt trotzdem zurück. Mhm. Und das ist schlussendlich das, was Leben kostet. Und das ist das, was wir jetzt auch mit Toleremo versuchen zu verhindern.
Okay, also das ist, du hast jetzt beschrieben, das ist ein bisschen die Funktionsweise eigentlich von der Therapie. Mhm. Oder wie kann man sich das genau vorstellen, wie das funktioniert?
Unsere Therapie? Mhm. Das ist ein bisschen wie wenn du einen Computer hast. Oftmals, die funktionieren eine gewisse Zeit und irgendwann einmal ist es zu spät und es verbrennt die Festplatte oder kannst du nicht mehr anstellen. Ja. Und das, dann sind wir uns bewusst, wenn wir einen Computer posten. Und was wir oft machen, ist, wir haben dann eine Software, die halt schaut, dass vorne immer alles stimmt. Also wir haben ein Virenprogramm, das den Computer eigentlich so ein bisschen sauber hält, damit er möglichst lange läuft. Und in der Krebstherapie haben wir das nicht. Wir wissen, wir fangen eine Therapie an. Wir wissen, irgendwann einmal hilft die nicht mehr. Aber zwischendurch gibt es wie nichts, außer ein Warten und ein Hoffen. Und was wir an der ETH in unserer Forschung herausgefunden haben, dass es halt auch in der Krebstherapie sehr frühe Anzeichen eigentlich gibt im Tumor, wo du messen kannst, wo du unterbinden kannst, damit es halt schlussendlich gar nicht zu einer Resistenzentwicklung kommt. Hm. Und das sind die Mechanismen, die wir mit unseren Therapien eigentlich versuchen zu unterbinden. Also am Schluss ist es ein Kombinationspräparat. Unsere Medikamente gibt man zusammen mit existierenden Krebsmedikamenten, damit die schlussendlich länger wirken.
Also kann ich mir das vorstellen, das ist wie eine Art Präventionsprogramm während einer Krebstherapie.
Ganz genau.
Ja, okay, super, das ist extrem spannend. Also, das hat am Schluss eben auch dazu geführt, und das hat mich auch in der Jury überzeugt, dass ihr 2019 das Swiss Innovation Challenge gewonnen habt. Nochmal ganz herzliche Gratulation, also wirklich ein sehr, sehr verdienter Sieg, extrem beeindruckend auch. Wie hast du da persönlich aus deiner Optik Teilnahme erlebt? Weil das sind ja verschiedene Pitches, die da durchgehen oder durchgegangen sind, sind 3 Runden insgesamt, und was hat dir das gebracht?
Für mich war es sehr spannend, dass es die Pitches sind von einer Jury waren, die oftmals eigentlich nicht so einen starken Life Science Background hatten. Und wenn wir natürlich am Fundraiser sind, sind das oftmals professionelle Investoren, die sind fokussiert auf Life Science. Und durch das war es für die Pitches halt auch für uns spannend, um versuchen, die Message so überzubringen, dass es halt auch ein Laienpublikum verstehen würde. Und das haben wir anscheinend geschafft.
Also ich fühle mich in mehrfacher Hinsicht als Jurymitglied angesprochen. Ich bin wirklich ein Laie. Und es ist für uns manchmal auch schwierig, oder? Gerade Life Science Cases können zu beurteilen. Mhm. Und ich glaube, wir haben das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht, weil wir haben euch auf das Publikum respektive auf die Jury auch können einstellen können. Mhm. Und haben genau eigentlich in einfachen Worten beschrieben, was die ganz genau machen. Das ist euch wirklich hervorragend gelungen. Absolut. Jetzt vielleicht ein bisschen retrospektiv. Das war vor 2 Jahren gewesen. Was hat euch der Wettbewerb gebracht oder vielleicht auch den Preis im Nachhinein?
Also ich glaube, es ist sicher die Publicity, die natürlich immer sehr positiv ist. Ich glaube, unsere Investoren haben sehr Freude daran gehabt. Und ich glaube, am meisten hat es fast am Team geholfen. Oftmals kommen Teammitglieder, die im Labor arbeiten, die kommen nicht immer mit über was ich mache den ganzen Tag. Und dass es auch für sie eine Anerkennung ist, für die harte Arbeit, die sie halt bringen jeden Tag.
Ja.
Das ist extrem schön gewesen.
Schön, super, finde ich ganz toll. Also auch eine Motivation spritzen oder für alle, die da toll immer mitschaffen und immer mitgeschafft haben. Super. Jetzt kommen wir in einen Frageblock rein, wo es mir ein bisschen unwohl wird. Ich kann das vielleicht ganz kurz erläutern. Es geht eigentlich darum, wie du als Frau, als Unternehmerin, als Gründerin eigentlich funktionierst. Ich möchte das eigentlich vorausschicken. Für mich ist es relativ wichtig, oder das spielt aus meiner Optik keine Rolle, ob es eine Frau oder ein Mann ist, der dort das Zepter in der Hand hat, der das Team vorwärts treibt, der erfolgreich ist. Aber es ist etwas, was halt auch verbannt ist, wenn man Zahlen anschaut. Oder? Europaweit werden nur 16% der Firmen von Frauen gegründet. Mhm. Das ist sicher relativ wenig. Oder? Und vielleicht geht es aus deiner Optik aus, weil du den Weg auch gehst, Gründe dafür, warum das so wenig sind.
Ich glaube, das ist eine Frage, die natürlich oft aufkommt. Auch für mich ist es oftmals ein bisschen müßig, um wieder über das Frausein zu schwätzen, weil ich glaube, am Schluss geht es um die Leistung, was wir erbringen.
Absolut.
Als Firma. Aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich Frauen effektiv, wenn man immer liest, vielleicht weniger bereit sind, das Risiko einzugehen, sich vielleicht selber nicht so positiv einschätzen, wie das ein Mann würde machen, halt zurückhaltender sind, etwas perfekt zuerst will zu schaffen, bevor du mit dem rausgehst. Während der Mann vielleicht dir sagt, jetzt machen wir das einfach mal, jetzt schauen wir, was passiert. Und ich glaube, das wäre auch in meinem Fall so gewesen, hätte ich nicht meinen Doktorvater gehabt und gesagt, ja, aber mach es doch einfach mal. Mhm. Und ich musste es dann schon selber machen, aber ich habe wie auch jemanden gebraucht, der einfach mal gestüpselt hat. Mhm. Es braucht nicht viel. Und ich glaube, darum sind vielleicht auch, braucht es vielleicht so Preisen oder die Diskussion halt rundherum. Wenn man ein paar mehr Frauen einfach kann abstüpseln und sagen, damit sie sagen, oh ja, vielleicht könnt ihr das jetzt auch mal probieren.
Sehr spannend. Oder? Ich erlebe das sehr oft auch, wenn es darum geht, eigentlich Führungspositionen auch mit Frauen zu besetzen. Oder? Das ist eigentlich genau der Punkt, oder? Dass man vielleicht sich zu wenig zutraut in diesem Bereich. Du hast eigentlich alle Voraussetzungen gehabt. Du hast hervorragende Noten gehabt. Du hast ein Umfeld gehabt, das dich gepusht hat in diesem Sinn. Oder? Wie kann das aussehen, aus deiner Optik aus, wenn man das stärker möchte fördern? Also, wie könnte man das institutionalisieren, dass man das Anstüpseln, was du erwähnt hast, dass das einfach mehr stattfindet.
Ich glaube, beim Institutionalisieren, das ist dann wieder die Frauenprogramm, wo ich unsicher bin. Einerseits, klar, kann es brauchen, es kann das Anstüpsel sein. Andererseits willst du nicht jemanden fördern, nur für ein Geschlecht. Frau sein ist nicht eine grosse Leistung. Und ich glaube, dort ist so ein eine Gratwanderung, dass man sich trotz dem Geschlecht halt wirklich auch auf die Leistung fokussiert. Mhm. Ich glaube, was sicher hilft, und das habe ich eigentlich erst jetzt mit den Jahren so gesehen, ist halt, dass es die Vorbilder gibt. Mhm. Und ich habe das selber auch unterschätzt. Bei den ersten Frauen-Events, wo ich eingeladen war, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Weil eben, Frau sein ist keine Leistung. Und dann habe ich ab und zu dann trotzdem alleine gemacht. Und dann das Feedback, das du bekommst, von Frauen, die auf dich zukommen und sagen, hey, das hat mir extrem viel Plan gebracht, du bist so inspirierend. Auch wenn du dir selbst das gar nicht vorstellen kannst. Also es ist einerseits vielleicht gleich, ja, das Hervorheben vielleicht von einer Leistung von einer Frau. Und ich glaube wirklich, das aktive Zugang auf Frauen und sagen, hey, wieso machst du das nicht? Wieso versuche ich das nicht selber?
Ja.
Dass man es vielleicht so ein bisschen im eigenen Umfeld versucht zu stüpseln.
Super. Spannend. Also finde ich sehr, sehr spannend, auch sehr inspirierend, also die Leistung im Vordergrund heben und nicht das Geschlecht und mit dem eigentlich versuchen, die Bewegung in Gang zu bringen. Super. Vielleicht eine Frage von der anderen Seite, also wenn Frauen vielleicht anders vorgehen als Männer, um als Gründerinnen und Unternehmerinnen können erfolgreich sein, oder ist es wirklich nur die Leistung, die zählt?
Gut, ich habe oft, vor allem am Anfang habe ich das Feedback bekommen, du musst forscher auftreten und du musst ein dominanter sein. Dann habe ich auch gesagt, du meinst, ich muss eher sein wie ein Mann. Und sage, nein, nicht wie ein Mann, einfach ein bisschen forscher. Also, ich glaube, es schadet sicher nicht, wenn man versucht, ein bisschen über seinen eigenen Schatten zu springen und ein bisschen dominanter aufzutreten als seinem selber. So ein bisschen wohl ist das. Mhm. Es ist auch ein bisschen eine Gewöhnungssache.
Ja.
Man wächst auf als Frau, dass man sich halt eher ein bisschen zurücknimmt, dass man so anständige Mädchen ist. Und man muss lernen, dass es auch okay ist, wenn man mal auf den Tisch hat, wenn etwas nicht recht ist.
Also eher Selbstbewusstsein fördern in dem ja. Sinn, das finde ich ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Oder? Aber wegen dem nicht männlicher auftreten oder vermeintlich männlicher. Oder? Also das,
genau.
Ja, da kann man immer noch sich selber sein.
Genau, ich glaube, das ist extrem wichtig.
Ja, perfekt. Du bist 2020 als aufstrebende Innovatorin, in Klammer unter 35 Jahren, beim EU Prize for Women Innovators nominiert gewesen. Es gibt ganz viele solche Auszeichnungen und Preise mittlerweile, die so ein bisschen gendermässig fokussiert sind. Oder? Bist du der Meinung, das ist der richtige Weg? Bringen solche Auszeichnungen etwas aus deiner Sicht?
Ich glaube, wie wir es gerade hatten, in einem limitierten Rahmen, um gewisse Frauen zu inspirieren, kann das sicher eine Wirkung haben. Aber es ist sicher eine Gratwanderung. Es darf nicht sein, dass es eine automatische Gegenreaktion gibt. Man sagt, ach, jetzt ist nochmal ein Frauenpreis. Machen die nichts anderes, als an Frauen-Events zu schwätzen. Ja. Ich glaube, dort treibt man es dann weiter.
Okay, super. Alles klar. Jetzt ist der letzte Teil von diesem Frageblock, also was ein bisschen gendermässig zu und her geht. Aber vielleicht gibt es gleich noch, du hast schon sehr viel erwähnt, gibt es noch Tipps, die du jungen Unternehmerinnen möchtest mit auf den Weg geben. Wenn sie am Anfang stehen, so wie du auch beschrieben hast, vielleicht noch mit einem zu wenig Selbstbewusstsein, was möchtest du ihnen mitgeben?
Ich glaube, versuchen es einfach. Redet mit den Leuten, fragen Fragen. Sie sind nicht scheu, um auch Schwächen zuzugeben. Mhm. Dann klappt das schon.
Super, alles klar. Perfekt. Also jetzt gehen wir in ein Gebiet rein, wo ich mich jetzt wohler fühle. Jetzt gehen wir in Finanzen weiter. Tolerema selber ist beim Programm 100 fürs Basel nicht mit dabei. Das ist nicht sehr erstaunlich in dem Sinn, weil wir sind wahnsinnig erfolgreich im Kapitalauftreiben, wenn man das so will sagen. Wir sind ja mit den maximal 500'000 Franken, die man als Darlehen 100 fürs Basel bekommen kann, sicher auch in einem kleineren Bereich, jetzt aus Optik von einem Life Science Case. Oder? Life Science, der sehr schnell sehr viel Geld braucht. Das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Vielleicht aus einer Kapitalsicht aus, oder wie sind ihr unterwegs und was sind die nächsten Entwicklungsschritte, die ihr vorhaben in der Finanzierung?
Also wie du sagst, wir haben sehr früh sehr viel Geld gebraucht. Wir haben 6 Monate, nachdem wir die Firma gegründet haben, haben wir die ersten 2,5 Millionen aufgenommen. Das war vor allem von privaten Investoren, Business Angels, Family Offices und ein Schweizer Bank.
Dankeschön.
Und dann sind wir ein Jahr später, haben wir dann schon eine 9-Millionen-Runde gemacht und haben uns eigentlich schon dort mit Venture Capitalists zusammengetan. Auch da sind wir aus der Region Basel, das sind Biomed Partners, das ist ein VC in Basel.
Ja.
Und für die Serie B, wo wir jetzt gerade daran vorbereitet sind, werden wir auch eigentlich nur von Professionellen Geld aufnehmen. Mhm. Weil es wird eine größere Runde werden, wir wollen in die Klinik gehen, das braucht viel Geld. Mhm. Wir müssen vorausplanen, für die übernächste Runde werden wir noch mehr Geld brauchen. Und dann brauchst du einfach sehr potente Kapitalgeber, die du eben mit 500'000 nicht sehr weit kommst.
Klar. Absolut. Nein, also wir haben das damals schon 2019 gemerkt, das ist ja auch ein Teil von der Beurteilung des Businessplans, ist der finanzielle Aspekt. Und wir haben euch sehr früh sehr gut aufgestellt, denke ich, in diesem Bereich, oder um sich eben auch bereit zu machen, schnell mit Profis können zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, das ist nicht Ziel und Zweck vom 100 fürs Baselbiet sowieso, aber ich glaube, es ist auch wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Differenzierung, oder für was kann man das Geld allenfalls brauchen und wo wird es dann schnell sehr teuer mit vielen Nullen hinter dran. Und im Life-Science-Bereich, bei erfolgreichen Life-Science-Startups ist das definitiv der Fall. Mhm. Wir sind aber immerhin zu unserer Freude ins Baselbier gekommen. Also wir sind in Muttenz, also da haben wir Teilerfolg haben wir schon mal können verbuchen, wenn man das so will sagen. Und wir sind heute im Fifth Floor in Muttenz. Vielleicht kannst du dort zum Gebäude und zum Rundum in Muttenz ein bisschen erzählen, was sind die Vorzüge vom Standort, den ihr dort habt.
Mhm. Also Muttenz selber ist sehr gut erschlossen, sowohl wenn man von Basel herkommt, als wenn man von Zürich herkommt. Wir sind Das Spin-off von der ETH Zürich, durch das haben wir immer noch Leute, die von Zürich her pendeln. Viele sind aber auch effektiv von Zürich nach Basel gezügelt, also inklusive mir selber.
Das gehören mir gerne.
Der Fifth Floor selber ist total lässig aufgebaut, weil es einem auch hilft. Sie versuchen die Familien und also die Work-Life-Balance eigentlich zu erhalten. Es hat ein Fitnesscenter im Gebäude, es hat eine Kita im Gebäude. Ich habe zum Beispiel gerade heute Morgen meinen Bub 3 Stunden lang vorbeibringen. Ja. Das ist extrem lässig. Und die Räumlichkeiten, die wir jetzt im Forschungslabor sind state of the art. Und es hat halt wirklich auch dort wieder eine kleine Gemeinschaft von jungen Unternehmern. Wir haben alle auch wieder ähnliche Probleme und es kommt zu einem extrem spannenden Austausch zwischen diesen Firmen. Ja,
super. Also ganz herzlichen Dank, weil es geht ja nicht darum, jetzt eine Werbesendung für den Fifth Floor zu machen, aber du hast sehr schön beschrieben, was heute eben auch wichtig ist, rund um die Forschung, quasi ein bisschen die Wohlfühloase neben dem Arbeiten. Oder? Das betrifft ja nicht nur Startups oder betrifft nicht, jetzt nicht nur die Infrastruktur für Startups, sondern geht eigentlich alle an. Und ich finde das ganz toll, dass ihr das so finden könnt. Ihr braucht ja wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, bald mehr Platz oder? Und mehr Infrastruktur. Und da schauen wir natürlich auch, dass wir in der Region euch einen Haufen zur Verfügung stellen können. Du hast ein bisschen die Alltag beschrieben, auch, also mit deinem kleinen Sohn, der glaube ich gerade einjährig geworden ist. Wie geht es dir dort heute also im Alltag? Was treibt dich an durch den Tag durch und wie sieht dein Alltag aus?
Mein Alltag ist extrem vielseitig sicher. Heute zum Beispiel haben wir den ganzen Tag haben wir einen Workshop gehabt zu unserer klinischen Entwicklung von unserem Medikament. In letzter Zeit war auch sehr viel Investoren drin. Also wir haben sehr viele Pitches. Wir haben sogar schon die erste europäische Reise können machen vor ein paar Wochen. Forschung ist immer noch ein grosser Teil von meinem Alltag, dass ich mit unseren Wissenschaftlern diskutiere. Extrem vielseitig. Und das ist ja das, was Spass macht. Es gibt auch immer wieder Neues im Alltag, wo ich noch nicht weiss, was ich lernen muss. Und du kannst dich eigentlich mit der Firma selber weiterentwickeln.
Ja. Und die haben ein ganz tolles Board auch, also mit sehr viel Erfahrung auch drin, oder wo du sicher auch kannst profitieren kannst.
Ganz gerne. Ja.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, also wo ist Tolrema in 2-3 Jahren mit dir als CEO?
In 2-3 Jahren haben wir ein erfolgreiches klinisches Programm sicher am Laufen. Wir werden Ende 2022, Anfang 2023 unseren ersten Patienten einschliessen in eine erste klinische Studie. Das wird ein extrem wichtiger Milestone für uns sein. Weil wenn wir zurückdenken, vor 4,5 Jahren war es ein akademisches Projekt, es war eine Idee, es waren ein paar PowerPoint-Slides. Auf das freuen wir uns sehr. Und dann haben wir hoffentlich die Firma so weit, dass wir auch zweite Programm, dritte Programm können aufziehen können, um das so weiter erfolgreich aufzubauen.
Schön, super. Dann wünschen wir euch und dir alles Gute auf diesem Weg. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und genauso professionell und toll vom Setup her, wie das schon 2019 im Swiss Innovation Challenge vorausgesagt haben. Jetzt klären wir unsere Rolle. Du hast eine Frage mitgebracht noch für mich und ich bin gespannt natürlich.
Du hast jetzt selber, du bist in der Jury vom Swiss Innovation Challenge, hast sehr viele Firmen gesehen. Was fehlt dir noch ein bisschen? Bei jungen Unternehmern?
Also, vielleicht nicht ein komplettes Fehlen, aber etwas, was wir sehr, sehr oft merken, ist, dass eine Idee im Vordergrund steht. Ganz egal, aus welchem Bereich das sie kommt, ob es aus unserer Baubranche ist, die vielleicht eher handwerklich getrieben ist, ob das aus unserer Medtech-Branche, aus unserer Life-Science-Branche, Artificial Intelligence, alles die Themen, die in den letzten Jahren uns stark beschäftigt haben. Die Ideen sind immer im Vordergrund, aber das Formen zu einem Unternehmen ist etwas, was wir sehr oft eigentlich feststellen, das kommt immer hinten rein. Wir versuchen ja dem auch mit Mentoring und Coaching im Rahmen des Wettbewerbs auch zu entgegen. Wir haben ganz viele tolle Mentoren können gewinnen jetzt schon zusammen mit der Wirtschaftskammer und der Fachhochschule, um dort noch ein bisschen mehr Fokus reinbringen. Wenn ich jetzt auf euch wieder zurückschaue, oder, man hat das damals schon gemerkt, dass ihr mit dem Team von Tolrema euch sehr schnell eigentlich mit der Entwicklung als Unternehmung befasst habt. ich kann nicht sagen, dass das komplett fehlt, aber das ist sicher etwas, was wir bei den allermeisten vermissen, der unbedingte Drang, wollen, ein Unternehmen zu sein. Ja. Kannst du mit dem etwas anfangen?
Sehr, ja. Ich glaube, das war auch für uns am Anfang das Schwierige, weil du kommst, also in unserem Fall, du kommst aus der Forschung und dein ganze Leben hat sich eigentlich um die Idee gedrückt. Mhm. Und durch das, dass du das Unternehmen halt selber nie erlebt hast, kannst du dir das sehr schwierig vorstellen.
Ja.
Was braucht es denn, um eine Idee in ein Unternehmen umzumünzen? Aber es ist ja genau das, was es halt braucht, um die Idee erfolgreich zu machen.
Genau. Absolut. Das hast du wunderschön gesagt. Das könnte ich jetzt nicht besser ausdrücken. Oder? Vielleicht noch aus meiner Perspektive einen Zusatz. Ich darf in meiner Funktion ganz viele KMUs und Firmen begleiten und betreuen mit einem Team von wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das, was am Schluss natürlich der Mehrwert, der volkswirtschaftliche Mehrwert gibt bei uns, das sind Firmen, die funktionieren, die Leute einstellen, die vielleicht sogar Generationen weit eigentlich die Unternehmungen weitergehen nachher. Und wir sehen natürlich in den Pitches auch sehr oft, dass man eine Idee schnell gross machen möchte und sie dann verkaufen. Mhm. Und das widerspricht dann halt ein bisschen dem unternehmerischen Gedanken. Ich kann es sehr gut verstehen, weil das ist heute einfach im Trend. Eine coole App oder ein cooler Wirkstoff eigentlich möglichst schnell in eine klinische Studie und dann ab damit oder, und viel Geld machen. Ich glaube, als Volkswirtschaft leben wir davon, dass wir funktionierende Unternehmungen haben, die halt eben ein bisschen mehr machen und das Risiko auch behalten. Und das ist sicher das, was wir möchten versuchen, noch mehr zu fördern mit diesem Preis. Super. Stefanie, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast bist. Ich kann nur noch mal bestätigen, also ich habe heute wieder das gehört, was wir 2019 in der Jury schon gesehen haben, dass das wird kommen. Ganz toller Weg, wo du mit der Tolremo zusammen gehst und mit eurem Board. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für dich, für deine Familie und ja, vielleicht sehen wir uns in 2-3 Jahren wieder zum nächsten Podcast.
Super, herzlichen Dank, dass ihr dafür da seid.
Ganz herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe auch Sie haben den Blick können geniessen in ein sehr innovatives Start-up und nehmen angeregte Inputs aus dem Gespräch mit. Wenn Sie weitere spannende Unternehmerpersönlichkeiten möchten kennenlernen, abonnieren Sie bitte den Podcast 100 fürs Baselbiet oder folgen Sie mir über LinkedIn. In dem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.